Solange es Schlachthäuser gibt, wird es Schlachtfelder geben. Das ist ein sehr nachdenklich machendes Zitat von Tolstoi, das ich schon ganz lange kenne und ja, dessen Folgen ich durchaus auch sehe in unserer Gesellschaft oder beziehungsweise die Auswirkungen sehe ich tagtäglich in unserer Gesellschaft. Und wir haben heute einen lieben Gast wieder eingeladen zu uns. Ich begrüße dich ganz herzlich. Rüdiger Dahlke ist bei mir.
Hallo.
Ein wundervoller Gesprächspartner, der die Welt sehr ganzheitlich betrachtet und sehr humoristisch zum Teil auch sicherlich dieses schwere Thema in mancherlei Hinsicht Ernährung betrachten und beleuchten kann, jetzt in dem nachfolgenden Gespräch. Ich freue mich also jetzt auf ein Gespräch mit dir, lieber Rüdiger, zum Thema Ernährung. Du hast dazu auch schon Bücher veröffentlicht, unter anderem das Lebensenergie-Kochbuch und es gibt die Bewegung Peace Food. Da werde ich dich dann auch bitten, ein paar Worte dazu zu sagen, ob es von dir ausgeht. Da habe ich mich noch nicht so ganz informiert. Und ja, ich möchte ganz einfach mit dir darüber sprechen, weil du ja auch in einem früheren Interview haben wir schon darüber gesprochen, was Ernährung für einen Effekt letztendlich auch auf unsere Gesundheit oder was für Gesundheit für eine Rolle spielt. Und ja, vielleicht magst du einfach mal etwas zum Thema Ernährung sagen, wie du das siehst, was du praktizierst und welchen Sinn du in dem Thema siehst. Das ist jetzt sehr umfangreich gefragt, aber du fängst sicher an einer sinnvollen Stelle an.
Ja, also ich würde erst mal sagen, wir müssen einen einfachen Konsens finden. Wir sollten einfach nichts Gefährliches, Giftiges und Schädliches essen. Da brauchen wir nicht mehr Wissenschaft dazu. Der
Nein.
Schierling ist einfach tödlich. Der Knollenblätterpilz kommt nicht in Frage. Da reicht die Erfahrung unserer Vorfahren sozusagen. Und was die Kühe nicht fressen auf der Wiese, sollte man besser auch nicht in unseren Smoothie reinpacken, ne? Also den Hahnenfuß oder so. Das ist irgendwie unbekömmlich dann. Auch wenn es nicht gefährlich ist in dem Fall. Wenn das schon mal klar ist, dann müssen wir heute auf Tierprotein verzichten. Weil die Studien sind so eindeutig, dass wir damit Krebs auslösen zum Beispiel, dass wir damit unsere Gefäße blockieren. Ja, da gibt es so eindeutige Studien. Also ich will mal die von Kolb und Esselstyn schildern. Das ist ein amerikanischer berühmter Arzt. Der hat in Harvard studiert, hat eine Goldmedaille bei Olympia gewonnen. Der arbeitete als Chirurg ein Leben lang so. In der Cleveland Clinic, wo der Stent erfunden wurde, der Bypass, das ist der Hort der hohen Chirurgie. Und dann hat er sozusagen so eine Krise gekriegt, Sinnkrise. Nach dem Motto, das ist eigentlich alles so ein bisschen Symptomtherapiererei. Und wirklich heilen tut es ja gar nicht. Der ist dann auf gar keine Studie gestoßen, sondern auf ein Faktum. Die Norweger, die haben in der Zeit, wo die deutsche Wehrmacht sie besetzt hat, haben die ihre Infarktrate auf Null gebracht. Und danach ging die wieder hoch auf die normalen Werte. Und man hat es zur Kenntnis genommen und dahinter steckt natürlich, dass die Wehrmacht einfach allen Livestock requiriert hat. Also die haben alles Viehzeug gestohlen, heim ins Reich und zur Fütterung der Soldaten. Den Norwegern blieb gar kein Tierprotein mehr. In der Zeit geht der Herzinfarkt so runter. Jetzt hat der Kolb tatsächlich eine Ethikkommission dazu gewinnen können, schwerst herzkranke Patienten in drei Gruppen zu teilen. Die eine einfach amerikanisch weiteressen lassen als Kontrollgruppe. Die eine hat er sozusagen norwegisiert. Den hat er alles Tierprotein bis auf einen Becher Joghurt weggenommen. Und der dritten Gruppe hat er auch den Becher Joghurt noch weggenommen. Und dann hat er eine Interventionsstudie gemacht. Also, das sind die besten Studien. Man verändert die Lebensbedingungen und schaut bei vergleichbaren Menschen, wie entwickeln die sich. Und das war ziemlich haarsträubend, was da passiert ist. Also die Gruppe, die normal amerikanisch weitergegessen hat, die sind sehr schnell gestorben, wie zu erwarten. Hätte die Ethikkommission abbrechen müssen, haben sie aber nicht gemacht, dann hätten sie die ganze amerikanische Ernährung ja eigentlich verbieten müssen. Die waren also schnell hinüber. Und dann die zweite Gruppe, die jetzt nur noch einen Becher Joghurt aß und sonst kein Tierprotein, die haben signifikant, hochsignifikant länger gelebt. Kaum noch Herzattacken, war schon beeindruckend. Aber komplett beeindruckend, also bahnbrechend war die dritte Gruppe. Nur der eine Becher Joghurt hat so viel ausgemacht, die haben ihre Lebenserwartung verdoppelt. Die leben heute noch, das ist 27 Jahre her, und sind komplett also beschwerdefrei vom Herzen her. Und der Kolben hat mir da Bilder geschenkt, wo man sehen kann, wie schon Herzkranzgefäße, die zu waren, halb zu, ganz zu, wieder aufgegangen sind. Unter einer pflanzlich vollwertigen Ernährung. Also da sieht man mal, was die kann. Und der ist da ganz ähnlich wie ich drauf. Ich bin gar nicht so scharf auf das Wort vegan, ehrlich gesagt, weil vegan ist nicht unbedingt gesund. Mhm. Ja, also du kannst natürlich Weißmehl essen, weißen Zucker, Kornsirup und Kornschnaps und Whisky und Wodka, ist alles vegan. Aber einfach nicht gesund. Mhm. Also es müsste schon pflanzlich vollwertig sein, das gehört zusammen. Dann braucht niemand einen Herzinfarkt haben, sagt Caldwell. Colin Campbell, Professor der Cornell University, der sagt, Ähnliches zu Krebs. Wobei ich immer als Psychosomatiker wirklich betonen möchte, ich würde immer auch die seelische Ebene mitbetonen. Ja? Also beim Krebs, das Wachstumsthema, was wir in anderer Sendung ja besprochen haben. Wir hatten Herzproblemen, diese Herzenssymbolik, die da drin ist. Wie kümmere ich mich um mein Herz, meine Herzensangelegenheiten? Ja. Wie lebe ich meine Herzenswünsche? Und entwickle ich ein großes, weites Herz der Liebe? Wenn ich das alles tue und dann die Ernährung umstelle, dann ist es eine sichere Sache. Wobei man natürlich sehen muss, es gibt ja nicht zwei gleiche Menschen. Also es muss irgendwie für einen individuell auch passen. Wie ich dieses Buch Peace Food geschrieben habe, da war ich Vegetarier schon über 40 Jahre. Und zwar aus tierethischen Gründen. Also ich mag Tiere immer schon, esse ich sie nicht. Das war für mich als Kind schon mal klar. Und ja, dann wurde mir das dann doch wieder reingedrückt. Aber so, seit ich selbst entscheide, ist es eigentlich klar, esse ich keine Tiere. Und ich habe immer meditiert und das war auch in diesen Kreisen auch normal, Vegetarier zu sein. Ich habe auch nie Milchprodukte gemocht, muss ich sagen, und auch keine Eier. Insofern war ich schon ziemlich vegan, aber ich habe nicht kontrolliert. Und da ist ja überall heute Ei drin und Milchprodukte. Das tue ich erst seit gut 10 Jahren. Und seit ich diese China Study von Colin Campbell in die Hand bekommen habe, da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe auch so gemerkt, meine Argumente, die ich eigentlich immer schon hatte, die Tiere und ihr Leid, die Menschen und ihr Leid, es sterben ja einfach so viele an Hunger, weil wir die Nahrungsmittel aufkaufen in den Hungerländern, sonst gibt es ja nirgendwo welche, so ungefähr, zum Kaufen. Und das wird bei uns an Massentierzuchthäuser geliefert und dort verfüttert. Und damit versauen wir uns wieder unseren Boden, Gülle, Seen und Kotgebirge. Also furchtbare Ketten ergeben sich da. Und bei Colin Campbells China Study habe ich so gemerkt, hoppla, da geht es jetzt um Gesundheitsgründe. Und das ist der Punkt, wo man die Leute auch kriegt.
Ja,
weil Angst um die eigene Gesundheit haben sie ja schnell. Für Tiere, Ökologie ist auch so ein wichtiger Punkt. Und Hunger in der dritten Welt, da machen die Leute nicht so wahnsinnig viel. Hat meine Erfahrung leider gezeigt. Aber so, Peace Food geht in diese Richtung. Tut was für euch. Ja, werdet langlebiger, werdet gesünder und so. Und das hat auch voll eingeschlagen. Ja, das war schnell mal über 100.000, das Buch. Und dann habe ich so gemerkt, durch das Weglassen von Tierproteinen wird die Ernährung nicht besser. Gesünder wird sie, aber vom Geschmack her wird die ja nicht besser, wenn du weglässt. In der Zeit habe ich dann die besten mir bekannten Köche, die waren zum Teil gar keine Veganer, aber die habe ich so gewonnen und habe ihnen gesagt, pass mal auf, mach doch mal das Schmackhafteste, was du vegan kannst, wo du immer Erfolg mit hast. Das habe ich dann von vielen zusammengesucht und so ist Peace Food, das vegane Kochbuch, entstanden. Ist auch wieder ein Bestseller geworden. Was schon zeigt, viele wollen das vegan leben, Peace Food, aber sie würden auch gerne gut essen. Und das Peace Food, das vegane Kochbuch, garantiert das. Und dann habe ich so gemerkt, ganz viele Leute verbrauchen jetzt unheimlich viel Zeit für Ernährung. Ja, also das, aus meiner Sicht ist Ernährung wirklich wichtig, aber nicht die zentrale Thematik des Lebens. Und dann habe ich Peace Food vegan einfach schnell gemacht. Auch wieder mit Köchen, die das richtig gut drauf haben. Ich sage denen, was Sache ist, was die nehmen dürfen, was nicht. Und die machen da ihre besten Rezepte. Ich koste das auch gern wieder. Also Peace Food vegan einfach schnell ist auch so ein Bestseller geworden. Dann habe ich das Geheimnis der Lebensenergie noch gemacht. Da ist dann meine eigene Essgeschichte drin. Wenn ich so gegessen hätte, wie es meinem Gefühl entspricht, ja, also seit den Tagen der Kindheit in Berlin, hätte ich gleich aufgehört, Tiere zu essen. Und wäre wahrscheinlich viel schneller in die Richtung gekommen, wo ich jetzt reingekommen bin. Weil ich habe es halt auch falsch gelernt an der Uni. Und wir haben ja kaum über Ernährung was gehört, da hat jeder Heilpraktiker mehr gehört. Und was wir gehört haben, war abenteuerlich falsch aus heutiger Sicht und heute wissenschaftlich belegt. Also insofern habe ich da beschrieben, wie das bei mir gegangen ist. Ich esse heute noch, also heute Peace Food seit 10 Jahren, pflanzlich vollwertig, aber heute lasse ich auch noch Gluten weg. Das hat sich einfach bei mir bewährt. Ich habe das leider vom Darm immer gut vertragen und bin gar nicht auf die Idee gekommen. Ich habe keine Zöliakie oder Spro oder so. Aber mein Hirn funktioniert viel besser ohne Gluten. Vielleicht ist es auch nicht das Gluten, vielleicht ist es das ATI. Das ist so eine Genkombination, die ins moderne Gluten reingezüchtet wurde. Da gibt es einen Professor Schupan, der einige Argumente dafür hat, dass das das ATI ist. Wie auch immer, ich lasse also dieses ganze Glutenhaltige weg. Weizen, Roggen, Gerste. Bleibt noch genug übrig. Ne? Also man kann Hirse essen, wir können Amaranth essen, Quinoa. Buchweizen ist zwar kein Getreide, hat auch nichts mit Büchern und Weizen zu tun. Ist ein Knöterich, aber schmeckt sehr gut. So das Tamanga-Buchweizenbrot, das ist inzwischen schon bekannt. Also da gibt es eigentlich eine Menge Dinge. Mais und Reis kann man natürlich essen. Und seitdem geht es meinem Hirn noch viel besser. Also ich muss gar nicht mehr nach Asien fahren. Das habe ich früher immer gemacht zum Schreiben, weil ich da einfach viel klarer denken konnte. Ein besseres Abstraktionsniveau hatte, mehr Konzentration. Seit ich jetzt das hier nicht mehr esse, das Gluten, kann ich auch in der Schweiz da, habe ich einen wunderbaren Platz in Thüringen oder in Österreich. Wenn ich da arbeite, könnte ich sogar auch schreiben. Tue ich nicht, weil ich hier arbeite. Aber das hat sich wirklich sehr bewährt für mich. Und ich würde auch allen das raten, einfach mal ausprobieren. Ja, also man muss ja nicht fürs Leben entscheiden, dass man jetzt vegan wird, sondern man kann es mal ausprobieren. Auch dazu habe ich dann mal ein Buch gemacht, Vegan für Einsteiger. Ja, da sind ja diese ganzen Ersatzprodukte drin, die würde ich nicht essen, ich mag das nicht. Ja, ich meine, ich fand Fleisch schon immer scheußlich und Leberwurst ein Albtraum. Ich esse jetzt natürlich keine vegane Leberwurst. Aber mein Assistent Uwe, der kostet das für mich und sagt, der schmeckt wirklich wie Leberwurst. Und dann denke ich mir, na ekelhaft, brauche ich nicht essen. Aber ich freue mich auch, die Leberwurst-Fans können das jetzt vegan haben. Und die können ihre Steaks haben und ihre Würste und alles Ersatzprodukte. Ich bin überhaupt kein Ersatzfan, aber ich habe es da auch mal zusammengefasst. Das ist so ein Buch, eigentlich so ein bisschen geschrieben im Hinblick auf meine eh schon vegetarischen Kursteilnehmerinnen, die dann vegan geworden sind mit Beastfood und ihre Männer nicht mitgekriegt haben, die einfach in den Grillclub dann gegangen sind oder irgendwelche anderen Peinlichkeiten da vom Stapel gelassen haben. Männlichkeit ist ja heute ein schwieriges Thema und die meisten Männer tun sich da sehr schwer und denken dann, und vor allem die unmännlichen Männer denken dann, wenn sie so blutiges Steak essen, das sei dann doch männlich. Und dann die peinlichsten gehen in den Grillclub. Und das gibt ja dann eine ziemliche Spannung auch und ist auch gefährlich für die Beziehung, weil mit der Zeit wird die immer sensibler und er stinkt immer mehr, sagt sie. Der stinkt gar nicht mehr, der stinkt wie immer. Nur sie wird sensibler. Ne? Ja. Und was früher für sie normal war, ist jetzt plötzlich ein Gestank nach 5 Jahren. Und wenn man jemanden nicht mehr riechen kann, wird es wirklich gefährlich für die Beziehung. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn da Kinder im Spiel sind, muss ich heute oft zu einer Frau auch sagen, wissen Sie, was haben Sie denn noch gern gegessen zum Schluss? Lachs oder irgendwie Hühnchenbrust? Vielleicht, bevor Sie Ihre Beziehung auffliegen lassen jetzt mit Kindern von 7 und 9 Jahren, ist es vielleicht doch geschickter, Sie hören mal auf mit der weiteren Sensibilisierung. Wenn er nun überhaupt nicht zu kriegen ist für diese Ernährungsform, nähern Sie sich ihm wieder ein bisschen an. Wollen die meisten nicht, weil sie so schöne Erfahrungen gemacht haben. Also es riecht nicht mehr und setzt sich ein Vogel auf ihren Arm und hat keine Angst und der Nachbarshund ist böse mit allen, außer mit ihr. Das sind ja schöne Erfahrungen. Ne? Oder sitzt am Waldrand, koppelt so eine Hase hin, kuschelt sich bei dir in den Schoß, während du meditierst. Wenn du das erlebst, brauchst du nicht mehr in die Karibik zum Delfin schwimmen und hast einfach so ein Gefühl von Nähe. Tiere merken das sofort. Und naja, wenn sie dann nicht umschwenken will, gefährdet es oft die Beziehung, muss man sagen. Also das ist natürlich eine Schattenseite von der ganzen Entwicklung. Aber damit könnte sie, mit dem Buch Vegan für Einsteiger, könnte sie ihn 2 Monate so ernähren, dass er gar nicht merkt, dass sich was verändert hat, weil das, die Ersatzprodukte so funktionieren. Nach 2 Monaten könnte sie ihm dann liebevoll sagen, schau Schatz, du isst jetzt schon 2 Monate vegan, du hast 3 Kilo abgenommen, du bist besser beisammen, wir haben mehr Spaß im Bett, wie früher fast. Wollen wir das nicht weitermachen? Du hast doch gar nichts entbehrt. Und wenn sie ein bisschen kochen kann, schmeckt es ihm sogar besser, weil das Fleisch ist natürlich mürber, hat nicht mehr dieses Gezatter da aus Nerven und Gefäßen, was ja sogar Fleischesser rausschneiden oft. Also das wäre so eine positive Art, jemanden zu einer gesünderen Ernährung zu verführen. Das würde ich heute immer sehr empfehlen. Ja, nicht so, du musst jetzt.
Ja.
Und mit glutenfrei würde ich auch einfach mal probieren, 2 Monate. Wenn es einem dann so viel besser geht wie mir, dann macht man es eh weiter. Ich habe das mal mit einer Ausbildungsgruppe, Peace Food Ernährungsberater, denen empfohlen, einfach mal 1 Woche auszuprobieren. 1 Woche ist ja nicht viel für eine Ernährungsumstellung. Und wir haben nach 1 Woche gefragt, und die haben auch ein bisschen ausgefüllt, was sich verändert hat. Da haben 80% positive Veränderungen. Die betreffen den Darm, die betreffen das Hirn, die betreffen die Haut und vor allem die Nerven. Also heute würde ich auch sagen, das beginnt so mit Geheimnis der Lebensenergie. Wir müssen auch noch so speziell schauen, was will ich denn vorbeugen? Wovor habe ich aufgrund meiner Familiengeschichte jetzt Respekt? Weil da zum Beispiel die Mutter, die Großmutter hat Brustkrebs gehabt, dann muss ich ja damit rechnen, dass ich so eine Veranlagung habe. Und dann könnte ich natürlich öfter fasten, weil das eine ideale, heute auch wissenschaftlich bewiesene Methode ist. Walter Longo hat belegt, dass die gesunden Zellen kräftiger werden, abwehrstärker und die Kranken schwächer. Mhm. Was Buchinger und Litzner schon immer gesagt haben, aber jetzt ist es wissenschaftlich belegt.
Ja.
Die Amerikaner lassen bei Krebs jetzt fasten, lassen parallel zur Chemo fasten. Bin ich ja begeistert, dass ich das noch erlebe. Und nach dem Fasten empfehle ich dann diese Umstellung auf Peace Food. Da haben wir schon wirklich viel bewegt. Heutzutage sowieso, heute gibt es ja keine Ausrede mehr. Man muss ja nicht in ein Fastensanatorium fahren. Also ich freue mich, wenn Leute nach Damangar kommen, dafür haben wir es gebaut. Da ist ein Ideal für Fasten und dann für die Ernährungsumstellung. Das ist ja so ein veganes Zentrum. Aber mit diesen Online-Fastengeschichten hat sich da die ganze Situation verändert. Also ich habe immer, ich glaube 37 Jahre habe ich immer 300 Fastende begleitet im Jahr in meinen Kursen. Und letztes Jahr waren es über 7.000, jetzt habe ich im April schon über 6.000 durch diese Online-Fastengeschichten und die Idealgewicht-Challenge. Und da machen wir weiter. Das ist eine Methode, wie man sehr große Felder aufbauen kann, viele Menschen erreicht. Da machen wir Vegan Summer, heißt es dann, also veganer Sommer. Und da ist vieles möglich, einfach indem die Leute ihre Rezepte kriegen und dann so langsam da hingeführt werden, das mal auszuprobieren. Ja, einfach mal probieren, nicht fürs Leben entscheiden. Ja, ich gebe mir das mal 2 Monate und schaue, wie es mir geht. Und wenn es mir besser geht, kann ich es weitermachen. Und heute ist die Chance ja wirklich toll. Also das Fasten ist nicht mehr so eine Verzichtsorgie. Wir haben den Smoothie am Morgen. Ja, wir brauchen keinen Einlauf machen. Wir können diese Schärflaume nehmen. Und das ist sogar noch eine gute Blutreinigungskur zur Darmkur dazu. Wir können für unsere Stimmung sorgen. Das ist ja auch ganz schön. Wir wissen heute so viel über Neurotransmitter und Hormone.
Ja.
Also ich kann ja natürlich das gefährliche, schädliche, giftige vermeiden und mich gesund ernähren, vollwertig. Aber ich kann natürlich noch so Highlights draufsetzen. Ja, ich weiß vielleicht, dass ich ziemliches Stressleben habe und dann nehme ich mir sowas, take me Glücksnahrung, was L-Tryptophan-reich ist oder das Einfachste ist dieses Amorex. Das ist ja weit über diesen Liebeskummer hinausgehend. Da habe ich eben die Vorstufe von Serotonin drin. Dann habe ich genug Wohlfühlhormon. Vorstufe von Dopamin drin, dann habe ich genug Belohnungshormon, Glückshormon und viele andere Dinge, die dann noch sehr günstig wirken, dass eben da auch die Träume angeregt werden durch den B-Komplex, B6 vor allem und B12 müssen Veganer sowieso nehmen. Also da ist relativ viel unter einem Hut. Das ist eine Pille, die kann ich ohne Wasser nehmen, so eine kleine und einfach. Ja? Also ich kann natürlich auch nicht nur das Schädliche weglassen, sondern so essen, dass ich wirklich die positiven Aspekte, die ich möchte, mit einlade in mein Leben. Und wir sind so gewohnt, und deswegen ist das Mittel auch so genannt worden, Amorex, also Amorex, die Liebe ist vorbei. Und jetzt brauche ich Wohlfühlhormon und Belohnungshormon, damit ich dieses Elend überstehe. Aber wir können auch anders denken. Ja? Also weg von der Pathogenese mal zur Salutogenese. Wie könnte ich es denn noch viel schöner machen in meinem Leben? Wie kann ich das durch Ernährung unterstützen? Das kann ich so auf der Ebene machen, dass ich halt einen wirklich richtig guten Smoother habe, der das so schaumig schlägt, dann schmeckt es einfach gut. Ne? Das ist so, das ist nicht ein Obstsaft, ein Gemüsesaft, sondern das ist so aufgeschäumt. Das ist so der Unterschied zwischen Mousse-au-Chocolat und deutschem Schokoladenpudding mit Klümpchen sozusagen. Okay. Wir wollen dann doch, glaube ich, das leichte, schaumige Französische besser. Also toller Smoothie. Oder eben auf der biochemischen Ebene die richtigen Vorstufen für meine Neurotransmitter. Ich habe das auch mal selbst kreiert, Take Me, das ist ein Pulver, Take Me Glücksnahrung, hat mir dann auch jemand gemacht und Take Me Plus, da sind dann die ganzen Vorstufen, auch GABA noch drin, Gamma-Aminobuttersäure, das ist das Bremsmittel für unseren Parasympathikus und so. Wir können da heute relativ viel machen, weil wir viel wissen, dank der Wissenschaft. Also wir könnten Ernährung wirklich nutzen und am deutlichsten wird mir das, wenn ich jetzt so sehe, Kurzzeitfasten, und Keto-Kur, Peace Food Keto-Kur, habe ich erst Bücher geschrieben. Die wissenschaftlichen Studien, die das unterstützen, die habe ich nicht mehr in die Bücher reingekriegt. Da haben wir auf der Homepage eine extra Seite gemacht. Das sind fast 300 Studien, hauptsächlich aus USA, die belegen uns, wie gut Kurzzeitfasten wirkt. Es ist also wichtig, nicht nur was wir essen, wie wir essen, sondern auch wann wir essen. Wenn wir das in 6 Stunden essen, was andere in 12 Stunden essen, sind wir viel gesünder und viel besser dran, auch im Hinblick auf Krankheit. Also Kurzzeitfasten ist wirklich ein so charmantes Ding, das kannst du am Wochenende anfangen, du schläfst einfach mal aus am Samstag. Ja, und machst dann um 11 so einen Brunch. Da hast du ja noch nichts entbehrt. Und dann du machst ein frühes Abendessen um 5 Uhr und dann hast du so ein System, 6 Stunden Essen, 18 Stunden Fasten. Das hat schon einen riesigen Effekt medizinisch.
Ja.
Diese Keto-Kur, das ist auch was Wichtiges. Ja? Also das ist natürlich für Krebspatienten zwingend.
Ja.
Und das wäre für mein Gefühl auch bei Vorbeugung unglaublich wichtig. Weil wir können ja vorbeugen. Mit der Psychosomatik von Krankheit als Symbol, aber auch mit dieser neuen Ernährungslehre und dem Fasten. Und das wäre auch enorm gut für Patienten zur Vorbeugung von neurodegenerativen Krankheitsbildern. Ja, wir wissen heute, Alzheimer ist Typ 3 Diabetes. Durch diese Überschwemmung mit Glucose und vor allem raffinierten Kohlenhydraten machen nicht nur wie beim Typ 2 Körperzellen zu gegenüber Glucose, also diese Insulinresistenz, sondern im Hirn auch. Und dann verhungert bei Alzheimer das Hirn. Ja, also wenn die dann mit zum Beispiel Kokosöl ernährt werden, mittelkettigen Fettsäuren, plötzlich blüht der wieder auf. Eine amerikanische Kollegin, Mary Newport heißt sie, die hat ihren Mann Steve wieder zurückgeholt aus dem Alzheimer mit einer Kokosölernährung letztlich. Und da gibt es viele Hinweise. Dale Bredesen, so ein amerikanischer Forscher, also Skandinavier offensichtlich vom Namen her, der hat 10 Alzheimer-Patienten genommen in verschiedenen Alzheimer-Stadien und hat ihnen Lebensstilveränderungen verordnet. Also Gluten weg, Tierprotein weitestgehend weg, Ernährungsumstellung letztlich, dafür Yoga rein, Schlaf verlängern, 36 Punkte. Und von 10 sind 9 wieder ganz gesund geworden. Und nur der eine, der war schon zu tief im Alzheimer, der ist deutlich gebessert.
Ach,
so. Das ist, ja auch das ist eine Studie, die müsste eigentlich überall stehen, in allen Zeitschriften, allen öffentlich-rechtlichen Sendern kommen.
Und warum nicht?
Gar nicht. Nur wegen der Pharma, ehrlich gesagt. Weil die Pharma forscht an einem Punkt von den 36 und da wird sie aus meiner Sicht nie eine Chance haben. Da wird nichts draus. Weil es gibt 36 Löcher in dem Dach, sagt Bredesen. Wenn du eins stopfst, hast du da nicht viel gewonnen. Mhm. Und die Medien und so warten im Wesentlichen, was ihre Sponsoren, die Pharmaindustrie, so macht. Der ORF, das finde ich wirklich ein Skandal. Das ist öffentlich-rechtlich, das ist wie ARD. Die haben 2016 noch gesagt, Alzheimer ist unheilbar. Da war die schon Jahre alt, diese Studie. Da geben sich tatsächlich Journalisten her dafür, dass sie Menschen die Hoffnung nehmen, dass sie falsch informieren. Das muss vorsätzlich sein, das kann nicht sein in dieser Welt, dass die das nicht wissen, wenn sie zu Alzheimer recherchieren. Aber sie machen das offenbar ihren Pharmasponsoren zuliebe. Die wollen nicht, dass bekannt wird, dass man mit natürlichen Mitteln solchen Krankheitsbildern begegnen kann. Ja, und natürlich kann man noch viel mehr machen. Ja? Also Alzheimer ist ja das in den Körper gesunkene Wiederwerden wie die Kinder. Die Leute werden dann kindisch. Das Hirn baut sich in der umgekehrten Reihenfolge, wie es aufgebaut wurde, wieder zurück. Ich habe so Bilder von 2 Malern, die sind weit aufgestiegen mit ihrer Malkunst. Dann kam Alzheimer und dann geht es wieder zurück. Zum Schluss kristeln die wie die Kinder. Sehr berührende Bilder. Ja. Also wir könnten vieles tun, wenn wir Psyche und Soma, eben Psychosomatik verbinden. Für mich ist die Ernährung und ihr Gegenpol des Fasten eine ganz wichtige Geschichte. Also ich möchte dieses Online-Fasten gar nicht mehr missen. Und auch die Idealgewicht-Challenge, das läuft alles online. Oder auch diese veganen Geschichten. Vegan Summer finde ich auch eine schöne Idee. Im Sommer haben wir schon so viel Früchte und Obst.
Ja.
Ist das ein Heimspiel? Und freue ich mich schon drauf, wenn wir im Jahr 2018, denke ich, auch viele einladen. Das weiß ich sogar. Und auch viele bekommen, die das nutzen werden. So ein Schritt in diese Richtung.
Schön, wunderbar. Jetzt hast du ganz viele Möglichkeiten aufgezählt. Also alleine die Gelegenheiten, die du gibst, also die du initiiert hast, sollte vielen Menschen, die jetzt hier draußen vor dem Bildschirm sitzen, hoffentlich auch Mut machen, dass ein ja, eine Alzheimer-Krankheit eben, dass dieser zu begegnen ist auf ganz natürlichem Wege und vielen anderen Krankheiten natürlich auch auf ganz natürlichem Wege. Und die Ernährung umstellen, einfach mal ganz entspannt ranzugehen und ganz locker. Es ist kein Zwang. Alles, was Zwang ist, macht man ungern. Aber der Mensch ist halt nun mal einfach leider ein Gewohnheitstier. Ich weiß es aus eigener Erfahrung auch. Und ich habe mal gehört, dass es auch damit zusammenhängt, wer hat uns an das Thema Ernährung herangeführt. Und das ist nun mal in den meisten Fällen, sind es unsere Mütter. Und das macht natürlich in unserem Unterbewusstsein dann auch etwas aus, wenn jemand eine andere Strategie der Ernährung empfiehlt, die jetzt dem widerspricht, was uns unsere Mütter ans Herz gelegt haben. Dann fühlen wir uns wie, als wenn wir unsere Mütter verraten, wenn wir uns jetzt verändern, was das angeht. Und das sind alles Prozesse, die unbewusst ablaufen. Lassen Sie sich davon nicht irritieren und gehen Sie einfach auch mal neue Wege, wenn Sie sich nicht gut fühlen in Ihrem Körper und wenn Sie mehr geistige Fitness, mehr Leichtigkeit in Ihrem Körper haben wollen, dann gehen Sie doch einfach mal neue Wege. Dazu laden wir Sie ein und dazu ist auch unser Format der Sinn des Lebens. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, nein, die Suche nach dem Sinn des Lebens da. Und da wollen wir auch wieder weitermachen mit weiteren Interviews, auch mit Rüdiger. Vielen herzlichen Dank für wieder diese wertvolle halbe Stunde und für deine Ideen, für deine Initiative und überhaupt für das, dass du unbequeme Wege oder beziehungsweise auch mal unbequem für die Gesellschaft und für manche, ja, für manche Teile in unserer Gesellschaft bist. Dafür bedanke ich mich von ganzem Herzen. Dafür bist du ein sehr wertvoller, leistest du einen sehr wertvollen Beitrag. Und okay. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen Gesundheit vor allen Dingen und Motivation, einen neuen Weg zu gehen im Punkt der Ernährung, wenn Sie es nicht sowieso schon gehen. Und laden Sie Frieden ein in Ihr Leben und damit die Schlachtfelder in unserer Gesellschaft auch im Kleinen verschwinden, die Kleinkriege, die wir auch in uns austragen. Denn auch dazu trägt Ernährung bei. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund und bleiben Sie in der Liebe. Das war's wieder von uns heute. Vielen Dank. Fürs nächste Mal.